Okay, ein paar waren letzte Woche da. Ich lese uns zwei Bibelstellen. Ich werde beide jetzt erstmal lesen und dann gucken wir sie uns nacheinander an. Ich sollte dann auch weiterklicken. Das macht sich nicht von allein. Genau. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Römer 8, die Verse 28 bis 30. Und die zweite Stelle, Epheser 4, die ersten Verse. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und ein Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ich denke, ihr ahnt schon, dass wir nicht beide Texte komplett auslegen werden. Ich denke, ihr wollt heute Abend noch wieder ins Bett, weil ihr morgen wieder arbeiten müsst. Sondern es geht um einen Aspekt aus beiden Texten heute. Und den wollen wir uns ansehen. Und ich hoffe, ich werde es schaffen, mir zu verkneifen, auf alles andere auch einzugehen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Also der Vers 28, übrigens Römer 8, lohnt sich mal, sich die Achterverse anzugucken. Vor allen Dingen 18, 28, 38 sind also alles Römer 8 und dann die Achterverse, kann man sich gut merken, sind alles ganz, ganz wunderbare Verheißungen, die wir wahrscheinlich alle auswendig kennen. Viele von uns jedenfalls, denke ich, können die auswendig. Heute, wie gesagt, unter einem ganz bestimmten Aspekt. Denn zunächst mal ist die Frage, wer ist berufen? Und dieser ganze Abschnitt macht deutlich, jeder, der zu Jesus gehört, ist berufen. Und wozu sind wir berufen? Wir sind berufen, seine Jünger zu sein, seine Brüder sozusagen zu sein. Also es gibt manchmal Menschen, die auch sagen, Bruder Jesus. Ich zuck da immer. Jesus hat uns zwar Brüder genannt, aber wir haben kein Beispiel in der Bibel, dass es mal andersrum passiert. Und von daher bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Wir kennen das vielleicht noch aus Filmen oder Romanen früher, wo das wirklich Herrscherhäuser auch wirklich Macht hatten. Da war der Bruder des Königs der Bruder des Königs. Und trotzdem war der König der König. Ja, also auch der Bruder hat seinen Bruder mit mein König angeredet unter Umständen. Und nicht, hallo Heinz, oder Brüderchen womöglich noch oder irgend sowas, ja, sondern da war was anders und das sehe ich hier eigentlich genauso, ja. Jesus ist unser Bruder, klar. Wenn wir Kinder Gottes sind und er ist der eingeborene Sohn, dann sind wir Brüder. Und doch ist er der Herr, er ist der Christus, er ist der Messias. Und wir sind trotzdem, wir sind berufen, Brüder zu sein. Wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein. Wir sind berufen, dass er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist Ziel und Teil unserer Berufung. Auch da haben wir schon mal letzte Woche kurz drüber nachgedacht und ich habe das in einem Hauskreis angesprochen mal so und habe gesagt, was macht das mit euch, wenn ihr das so hört? Und dann sagte jemand, es ist erst einmal eine ganz große und tiefe Befreiung. Denn diese Berufung ist nicht in erster Linie eine Berufung in einen bestimmten Dienst, sondern sie ist erstmal eine Berufung in eine Familie. In unserer ersten Stelle hatten wir ein junges Mädchen, eine Inderin, die war adoptiert in eine Familie. Und dann ist das ja immer so eine Sache. Ist es mehr Belastung, dass die eigene Mutter eine nicht versorgt hat? Oder ist es mehr Befreiung? Und sie war also stolz und kam dann, also stellte sich hin und sagt, meine Eltern haben mich ausgesucht. Sie hatte noch zwei Geschwister, das waren leibliche Kinder. Und sagt, die sind ja nicht selber ausgesucht worden, die haben sie einfach gekriegt. Und mich haben sie ausgesucht. Und das war so richtig für sie so ein Ding. Und das ist ja mit uns auch. Unser himmlischer Vater hat uns ausgesucht. Er hat uns gewollt. Er hat uns gerufen. Er hat gesagt, ich will mit dir leben. Ich will mit dir Gemeinde bauen. Ich will dich in meiner Familie haben. Meine Geschwister habe ich mir nicht ausgesucht. Ich denke, das kennt ihr, ja? Also so manche Geschwister, manchmal sind das leibliche, aber manchmal sind das auch in der Gemeinde, die hätte man sich nicht zwingend ausgesucht. Ich habe ja während des Studiums an der FTA in einer WG gewohnt und wir galten also als die WG schlechthin. Wir hätten also keine Probleme und nichts und so weiter. War also ein interessanter Ruf, den wir da hatten. Hatte damit zu tun, dass wir unsere Probleme untereinander geregelt haben und nicht nach außen getragen haben. Wir hatten natürlich Konflikte und alles Mögliche, aber und irgendwann bei so einem Treffen, wo es um den Austausch ging, meinte dann mal einer, also die Leute, mit denen ich hier zusammenwohne, hätte ich mir als Freunde nicht ausgesucht. Und trotzdem sind wir eine geistliche Gemeinschaft gewesen und auch vertieft worden. Geschwister kann ich mir nicht aussuchen. Aber jeden von uns hat Gott gerufen. Das sollten wir uns mal bewusst machen, wenn ich mal wieder so richtig mit einem nicht rund bin und denke, warum muss der auch zu dieser Familie dazugehören? Wäre es nicht einfacher ohne den? Und tja, Gott hat das offensichtlich anders gesehen. Der hat den auch gerufen. So wie mich auch. Aber das ist erstmal die Wurzel unserer Berufung. Und ich habe das letzte Mal ja schon mal so zitiert und ich habe es diesmal wirklich, habe mal alle Stellen durchgeguckt im Neuen Testament. Computerkonkordanz macht es möglich. Ich habe also Beruf und dann Stern eingegeben, also Berufung, Berufen, alle Stellen mal durchgeguckt. Diese beiden sind es dann geworden für die Predigt. Und es stimmt tatsächlich, ich habe als Ausnahme nur gefunden, dass Paulus von sich sagt, Paulus, Apostel Jesu Christi, berufen. Also wo er betont, dass er zum Apostel berufen ist, ist die einzige Stelle, die ich jetzt auf Anhieb gefunden habe, wo es um ein Amt geht. Ansonsten ist der Begriff Berufung, Berufen immer wieder im weitesten Sinne berufen, als Erben der Herrlichkeit berufen. Da gibt es ganz viel, da gibt es eine ganz große Bandbreite. Ich kann nur empfehlen, das auch nochmal zu machen. Das konnte ich jetzt nicht alles hier einbauen. Aber das ist unsere Berufung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind. Denn es ist erstmal eine ganz große Befreiung und nicht in erster Linie eine Last. Es kann ja auch Berufungen geben, die eine Last sind. Diese Berufung ist in erster Linie Befreiung. Denn er hat uns zu etwas gemacht. Nicht ihr müsst euch zu etwas machen, sondern ihr seid dazu berufen und dazu gemacht. Wie heißt es hier? Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das, was nötig ist, hat er getan. Das ist die glühende Kohle, aber die hat nicht unsere Lippen berührt, sondern die hat Jesus am Kreuz berührt, wenn man jetzt mal so im Bild bleiben will. Seine Schmerzen sind unsere Freiheit. Wir sind also würdig gemacht dieser Berufung, in unsere Stellung vor Gott. Unser Zustand, dazu kommen wir jetzt, der ist mitunter etwas anders. Ah ja. Genau, jetzt haben wir es. Epheser 4. So ermahne ich euch nun, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wir sind zu etwas gemacht. Das ist unsere Berufung. Und jetzt kommt, wandelt würdig dieser Berufung. Also, ich habe mal eine Predigt gehört mit einem Mitstudenten, der hat das ein bisschen vulgär ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott sagt nicht zu uns, du Schwein, du benimm dich mal wie ein Mensch. Sondern er hat gesagt, du Mensch, benimm dich nicht wie ein Schwein. Und da ist was ganz Wesentliches, deswegen habe ich das jetzt auch zitiert. Da ist was ganz Wesentliches drin. Eigentlich alle Religionen dieser Welt appellieren an den Menschen, was Besseres zu sein oder was Besseres aus sich zu machen, als das, was er gerade ist. Jedenfalls die, von denen ich weiß, die ich kenne. Ich muss mich bemühen, ein besserer Mensch zu werden. Die einen sagen, du musst meditieren. Die anderen sagen, du musst Almosen geben, beten, fasten und nach Mekka pilgern. Die anderen sagen wieder irgendwas, du musst dich an Regeln halten, an Ordnungen halten, du musst alles tun, was vorgesehen ist. Lange Liste. Es unterscheidet sich immer ein bisschen, aber eigentlich sagen alle Religionen, mach aus dir was Besseres. Nur eine Religion, wenn man das so sagen will, da eigentlich ist es ja damit keine Religion mehr, unser Glaube sagt, Gott hat aus dir etwas gemacht. Und ich möchte, dass du dich jetzt auch entsprechend verhältst. Ja, ich meine, wir haben uns jetzt gestern im Auto unterhalten, so über Königskinder, die also ab 6 Jahre gehören sie offiziell zum Protokoll, hat meine Frau irgendwo gehört oder gelesen. Vorher laufen sie noch ein bisschen außerhalb, aber ab dann müssen sie sich nach außen königlich benehmen oder es fällt negativ auf ihre Familie zurück. Aufs Königshaus in England. Woanders mag das noch anders sein wieder. Wir wissen, die britischen Königskinder haben das nicht immer auf die Reihe gekriegt, sich auch entsprechend zu benehmen. Und auch in Deutschland, wenn ich an den Ernst August denke, ob das immer so, was ist der Herzog jedenfalls, oder ob der sich immer so von benommen hat, wie es seinem Stand gebühren würde, da würde ich mal so ein paar Fragezeichen dran machen. Aber das Problem ist, er ist das, was er ist, und jetzt soll er sich gefälligst auch entsprechend benehmen. Ist im Prinzip bei uns genauso. Wir sind zu etwas gemacht worden. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, er hat uns adoptiert. Ich weiß nicht, dafür gibt es eigentlich ja Königskinder, klar. Habe ich, glaube ich, hier sogar auf einer Medaille stehen. Königssohn habe ich von meinen Kindern gekriegt. Zu Weihnachten, glaube ich, war das jetzt. Das sind wir. Das bin nicht nur ich, weil ich jetzt hier so eine Plakette am Schlüsselbund habe, sondern das seid ihr genauso. Wenn ihr zu Jesus gehört, seid ihr Königssöhne oder Königstöchter, Königskinder. Dazu hat er uns gemacht, dazu hat er uns berufen. Aber jetzt kommt's, jetzt benimm dich bitte auch entsprechend. Wandelt würdig eurer Berufung, heißt das dann in der Schlachter, aber Luther hat dieselbe Formulierung. Ja, und der mit Wandeln ist einfach unser Lebenswandel gemeint, das, wo wir uns bewegen. Ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass jeder Dienst im Gottesdienst gleich wichtig ist, ob ich jetzt hier predige oder moderiere oder Musik mache oder irgendwas anderes. Alles sind es geistliche Dienste. Hier in unserem Text geht es noch einen Schritt weiter. Nicht nur in dem, was wir im Gottesdienst tun, sondern mit allem, was wir in unserem Leben tun, sind wir im Dienst. Und entschuldigt, da gibt es keinen Urlaub. Natürlich gibt es für uns Hauptamtliche mal eine Zeit, wo wir keine Dienste in der Gemeinde tun müssen. Das nennt man dann auch Urlaub. Aber geistlich von unserer Berufung gibt es, Gott sei Dank, keinen Urlaub. Sondern wo immer wir uns bewegen, sind wir sozusagen in unserer Berufung. Manchmal werden wir dem gerecht und manchmal weniger. Ich kenne niemanden, mich selber ganz vorne mit eingereiht, der dem immer gerecht wird. Dann leben wir wieder von der Vergebung. Da, wo wir dem nicht gerecht werden. Aber unsere Berufung ist ein Fulltime-Job im wahrsten Sinne des Wortes. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. 365 beziehungsweise 366 Tage im Jahr. Wie viele Jahre, weiß ich nicht. Jedenfalls von unserer Wiedergeburt, bis wir auf dieser Erde abtreten, sind wir in diesem Dienst. Und das darf unser ganzes Leben prägen. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für euch. Auch das sollte uns keinen Stress machen. Ich stehe hier nicht jetzt, benehmt euch aber bitte, sondern hier ist wieder die Reihenfolge wichtig. Wir sind dazu gemacht und wir sind dazu berufen. Wenn wir damit Probleme haben, dann müssen wir mal gucken, dass wir diese Beziehung zu unserem Bruder und zu unserem Vater wieder enger leben. Ja, also es geht nicht nach dem Motto, reiß dich zusammen und mach. Hat mal ein Seelsorger und Psychiater mit einem depressiven Menschen gemacht, der vor ihm saß, hat gesagt, jetzt kneifen Sie mal den Hintern zusammen, das muss ich mal weglegen, beilen Sie die Fäuste, setzen sich gerade, der saß halt, und jetzt jammern Sie mal. Könnt ihr mal ausprobieren, geht nicht. Ja, also diese straffe Körperhaltung und dann jammern, geht nicht. Also entweder kann ich nicht jammern oder ich werde sofort wieder. Und was ich machen kann, ist die Beziehung zu Jesus. Eben nicht reiß dich zusammen, sondern diese Beziehung zu Jesus zu pflegen. Da den Kontakt zu suchen. Und da darf ich dann sagen, Herr, ich schaff's im Moment nicht. Mit Zusammenreißen ist nicht. Geht nicht. Das kann ich vielleicht jetzt äußerlich, ja, aber dann kommt alles wieder hoch und dann hänge ich wieder. Ich schaffe das nicht. Ich brauche deine Hilfe, um diese Berufung zu leben. Ich brauche das, dass du mir manchmal den Weg zeigst, manchmal unter die Arme greifst, manchmal mir die Augen öffnest, ja, die Emmausjünger, wir hatten gedacht, er wäre. Da sind sie mit Jesus unterwegs und merken es nicht. Wie oft geht uns das genauso? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dabei steht er neben mir. Ist an meiner Seite. Kennt ihr solche Situationen? Ich fühle einfach nichts. Ich spüre nichts davon. Ich habe das Gefühl, ich bin alleine. Ich habe das Gefühl, er hat mich auf der Strecke gelassen. Als Jesus das gebetet hat, da mag das wirklich so gewesen sein. In dem Moment, wo er alle Last der Welt, alle Schuld der Welt getragen hat. Aber als David das gebetet hat, Psalm 22, da steht es ja zum ersten Mal, da würde ich sagen, Gott hatte ihn nicht verlassen. Der war garantiert an seiner Seite. Nur David hat es nicht gemerkt. Und wir kennen das auch. Ich kenne das. Und ich würde mal sagen, viele hier kennen das. Dass man das Gefühl hat, ich bin alleine. Er ist weg. Er hat mich im Stich gelassen. Er hat mich hängen gelassen. Und dann ist es wichtig, dass wir diese Gemeinschaft wieder suchen. Denn ohne ihn können wir diese Berufung nicht leben. Das können wir nicht von alleine. Keiner von uns wird es hinkriegen, würdig dieser Berufung zu leben, wenn die Beziehung zu Jesus gestört ist. Aber er sagt hier auch noch etwas, wie wir das leben sollen, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. An der Stelle muss ich immer schmunzeln. Die Bibel ist sowas von realistisch. Manchmal kann ich die Geschwister wirklich nur ertragen. Also Halleluja, meistens ist es anders. Wollen wir jetzt bei der Gemeinde nicht schlecht reden, ja? Meistens ist es so, dass man froh ist, Geschwister zu haben und dass man gemeinsam einen Dienst tut. Aber manchmal ist es auch anders, oder? Aber den anderen wird es mit mir genauso gehen, ja, dass sie mich manchmal einfach ertragen müssen. Wenn ich hier so als Gast einfliege und dann wieder gehe, ist das ja relativ einfach, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber wenn man kontinuierlich da ist, dann merkt man irgendwann, oh, da gibt es auch Schattenseiten. Die gibt es nämlich bei jedem. Wer was anderes behauptet, wir haben mal in einem Gemeinschaftsverband, in dem ich leider auch noch mit für die Einstellungen verantwortlich war, einen Kollegen eingestellt, der keine Fehler hatte in seiner Selbstwahrnehmung. Wir hatten nachher große Mühe, ihn wieder loszuwerden. Ist eine ganz schwierige Kiste. Denn jeder hat seine Macken und manchmal müssen die anderen mich einfach nur ertragen. Das ist so. Und mir geht es mit den anderen natürlich genauso. Manchmal muss ich sie ertragen. Und wie Paulus das hier so schön sagt, in aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, dreifach. Ja, wenn man im Hebräischen, im Semitischen was betonen will, sagt man es zweimal. Hier sagt es dreimal Dinge in Demut, dass ich mich nicht über den anderen stelle, in Sanftmut und in Langmut. Drei Dinge, es ist also gar nicht so leicht manchmal. Das weiß Paulus auch schon, ist nicht neu. Manchmal sagen wir, ich würde gerne mal biblische Gemeinde erleben. Ich nicht unbedingt, nicht jedes Modell, das mir in der Bibel begegnet, möchte ich live erleben. Also Korinth, der eine schläft mit seiner Stiefmutter, der andere säuft beim Abendmahl, also kommt schon betrunken an und dann wird gesoffen und gefressen und brauche ich nicht zwingend, kann ich darauf verzichten. Ja, dann wird es weiter. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Dazu sind wir berufen. Und, ob uns das gefällt oder nicht, alle am Leib Jesu sind zur selben Hoffnung berufen. Luther hat das mal so schön unterschieden. Er sagt, es gibt den sichtbaren Leib Jesu und den unsichtbaren Leib. Der sichtbare Leib, das ist das, was wir hier sehen können. Die Menschen, die zum Gottesdienst zusammenkommen, weltweit, in allen möglichen Gemeinden. Der unsichtbare Leib, das sind die, die tatsächlich zu Jesus gehören. Es gibt ja Gemeinden, die versuchen, das deckungsgleich zu kriegen. Ich würde sagen, das ist hoffnungslos. Denn ich kann niemandem ins Herz gucken. Ich kann nie sagen, ist der wirklich wiedergeboren? Und ich bin auch so ehrlich, so, so froh, dass ich das nicht beurteilen muss. Das wird Christus am Ende der Tage beurteilen und der sieht die Herzen. Der sieht wirklich innen rein. Weil man kann das so perfekt, ich habe das schon öfters erzählt, das Beispiel vielleicht auch schon hier. Das war ein Blaukreuz-Sekretär, der mal erzählt hat bei seiner Einführung, er hat sich im Jugendkreis bekehrt, aber da hat er schon längst Andachten gehalten, hat Jugendstunden gehalten, war voll integriert im Mitarbeiterkreis. Und eines Tages hat er dann im Mitarbeiterkreis gesagt, Leute, ich muss euch was sagen. Ich habe mich für Jesus entschieden. Da sind die anderen vom Sessel gefallen. Was, du? Ich weiß nicht, ob hier auch jemand sitzt, der seit Kindestagen die Rolle eines Christen perfekt gelernt hat und sie perfekt spielen kann, aber in seinem Herzen nie gesagt hat, ja, Herr, ich kapituliere. Ich gebe zu, dass ich Sünder bin, dass ich nur aus der Vergebung leben kann und ich will das jetzt haben von dir. Mein Leben soll dir gehören. Der diesen konkreten Schritt nie getan hat. Leute, wir, die wir da reingeboren sind, ich gehöre ja auch zu dieser Fraktion, wir haben doch alles gelernt, von klein auf. Wir können das, wir beherrschen das. Ich hätte auch vor meiner Bekehrung schon Andachten halten können, ich wusste doch alles. War doch alles da. Nur, dass das nicht reicht. Berufen sind wir zu was anderem. Und diese Berufung anzunehmen, das ist der Part, ja, sozusagen, der zu uns gehört. Das ist unser Part. Ich kann diese Berufung notfalls auch ausschlagen. Sagen, ich will nicht. Aber ich muss nichts mitbringen, außer dass ich kapituliere und sage, ja, Herr, ich will. Übrigens, das war auch bei Jesaja letzte Woche, ja. Nachdem alle Äußerlichkeiten geklärt sind, er gereinigt worden ist und alles, dann fragt Gott, wen sollen wir denn senden? Und dann sagt Jesaja, hallo, hier bin ich, sende mich. Aber erst dann. Alle Voraussetzungen hat Gott geschaffen. Er hat ihn gereinigt, er hat ihm seine Herrlichkeit gezeigt. Und als das alles geschehen ist, dann fragt er, wer will gehen? Wenn wir das andersrum machen, wir wollen gehen, ohne von ihm vorbereitet worden zu sein, na, das gibt eine Bruchlandung. Beziehungsweise manche kriegen das sogar lange Zeit hin, allen anderen was vorzuspielen. Und sie spielen eine Rolle. Sie spielen im schlimmsten Fall sogar Pastor. Sie spielen Gemeindeleiter. Sie spielen Gemeindemitglied, Lobpreisleiter, Sänger im Chor. Sie spielen das alles und es ist eigentlich im Herzen noch gar nicht da. Die Reihenfolge der Schritte ist ganz, ganz wichtig. Erstens, Jesus ruft. Und wenn du diesen Ruf noch nicht gehört hast, dann ruft er dich jetzt. Zweitens, er schafft alle Voraussetzungen. Gut, die beiden könnte man umdrehen, die in der Reihenfolge. Denn auf Golgatha hat er ja eigentlich die Voraussetzungen schon geschaffen. Die beiden Punkte, da legt mich nicht auf die Reihenfolge fest. Also, er schafft die Voraussetzungen, er ruft oder er ruft und schafft die Voraussetzungen. Und dann kommt dieser Punkt, der eine Punkt, wo ich dran bin. Nehme ich diese Berufung an oder nicht? Sage ich ja oder sage ich nicht ja? Und diese Entscheidung muss jeder einmal treffen. Gott hat keine Enkel. Ja, natürlich haben wir unsere Kinder im Glauben erzogen. Natürlich haben wir ihnen alles beigebracht, was sie wissen müssen. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo sie selber ja sagen. Ja? Das ist dieser Punkt, wo was kippeln kann. Und wenn wir ja gesagt haben, dann wird diese Berufung wirksam und dann sind wir all das gerechtfertigt, Kinder Gottes, alles, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann gehören wir dazu. Dann sind wir berufen, dann haben wir diese Hoffnung. Ein Herr, ein Glaube, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Dann gehören wir dazu und dann gilt dieser Ruf, jetzt lebt auch würdig dieser Berufung. Wenn immer wir das umdrehen wollen, wird das ein fürchterlicher Krampf. Das ist der Unterschied zwischen Nachfolge und Gesetzlichkeit. Ja? Nachfolge heißt, ich weiß, wer ich in Christus bin und jetzt ringe ich darum, das ist manchmal auch ein Kampf, dem würdig dieser Berufung zu leben. Und da muss ich manchmal Leuten auch Zeit lassen. Ich sehe, da läuft was, also bitte, wenn wir sowas wahrnehmen, vor allen Dingen, wenn wir in der Verantwortung sind, wenn wir es nicht sind, sollten wir zu denen gehen, die in der Verantwortung sind. Aber manchmal sehe ich etwas und ich denke, das läuft nicht optimal. Und vielleicht ist das auch so, vielleicht liege ich da sogar richtig. Aber es ist wirklich dann ein Ding, ins Gebet zu gehen und zu fragen, Herr, soll ich da was sagen oder nicht? Jesus ist sehr unterschiedlich mit den Menschen da umgegangen. Ja? Aber wenn derjenige würdig seiner Berufung leben will, dann wird er früher oder später auch nachfragen. Und manchmal ist es gut, wenn ich was sage, manchmal ist es besser, ich halte die Klappe. Und nur Gott weiß, wann was dran ist. Aber wer würdig dieser Berufung leben will, der wird reifen und er wird wachsen. Und da werden Dinge sich auch sortieren. Aber wir haben das in unseren Gemeinden allzu oft umgedreht. Wir haben gesagt, wenn du Christ sein willst, dann musst du. Und dann kam erstens, zweitens, drittens, viertens. Und ich glaube, die Gefahr, die ist so alt wie das Christentum, denn wir lesen von solchen Beispielen schon in der Bibel. Und ich fürchte, sie wird erst ausgerottet sein, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin wird diese Gefahr bestehen, bleiben, dass wir das umdrehen, dass wir die Normen, die Regeln höher stellen als die Verbindung, die Beziehung zu Jesu. Aber wir sind eben nicht berufen, einen Katalog von Regeln einzuhalten. Oder bitte zeigt mir, wo das steht. Ich habe es nicht gefunden, auch jetzt bei meinem Durchgang wieder nicht. Sondern wir sind berufen, Beziehung mit Jesus zu leben. Und wenn je enger wir diese Berufung leben, wird das eintreten, was Jesus sagt: Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und seine Gebote sind das Doppelgebot der Liebe. Darüber habe ich ein andermal gepredigt, werde ich jetzt nicht wiederholen. Könnt ihr notfalls nachhören. Steht online. Habe ja letztes Mal schon gesagt, dem verdanke ich unter anderem meine neue Stelle. Dem Umstand, dass das online steht, hier auf der Seite der Gemeinde. Aber nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir mit Jesus leben, dann wird sich unser Leben verändern und dann werden wir unserer Berufung würdig leben. Wir haben das Zeugnis eben gehört, ja, wo sie erzählt hat: Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich da so viel gegeben habe. Doch, du hast Jesus mitgebracht. Und das haben die anderen gespürt. Wenn wir Jesus im Herzen haben und wir gehen auf unseren Arbeitsplatz, dann ist Jesus am Arbeitsplatz. Wenn wir die Beziehung zu Jesus leben und wir gehen ins Krankenhaus, entweder weil wir da arbeiten oder weil wir da jemanden besuchen, dann ist Jesus da vor Ort. Wenn wir Jesus im Herzen haben und wir gehen irgendwo auf eine Party, dann ist Jesus auf der Party. Und wenn ich merke, das passt nicht, dann sollte ich gehen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, wenn ich Jesus im Herzen habe, wenn ich diese Beziehung lebe, da, wo ich hinkomme, ist Jesus. Das hat Josef erlebt, da im Gefängnis in Ägypten. Da war plötzlich Gott im Gefängnis anwesend. Und das haben die Leute gespürt, sowohl die Wärter als auch die Mitgefangenen. Die konnten das nicht erklären, aber sie haben es gemerkt. Und das ist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du einmal dieses Ja gesagt hast, dann ist das so. Und ich möchte mal sagen, lass es zu. Ja, nicht mach dies, mach jenes, mach das, sondern lass es einfach zu. Lasst uns doch rausgehen in diese Woche mit diesem tiefen Bewusstsein, da wo ich bin, ist Jesus. Und lasst uns beten: Herr, lass das die anderen spüren. Okay, das kann mal Ärger geben. Wer das nämlich nicht will, wen das stört, der kann dann auch mal ungemütlich werden. Aber das ist dann sein Problem, nicht meins. Denn wir sind berufen, Jünger Jesu zu sein. Und jetzt hätte ich fast schon wieder gesagt, lasst uns ihn mitnehmen. Ist Quatsch, ich nehme sofort zurück. Ich kann ihn gar nicht zurücklassen. Denn wenn er in mir lebt, dann ist er dabei. Und lasst uns das uns bewusst machen, lasst uns in diesem Bewusstsein Menschen begegnen. Wenn euch die Woche jemand so richtig an den Karren fährt, dann sagt er einfach im Stillen: Danke, Herr, dass du dabei bist. Und manchmal, wenn ich weiß, also wenn ich einen Fehler gemacht habe und das ist berechtigt, dann kann ich ja auch beten: Herr, vergib mir, war wirklich falsch. Aber wenn ich weiß, ich habe es nichts falsch gemacht, ich war eigentlich auf der richtigen Seite, dann kann ich auch mal sagen mit Mose: Herr, die murren schon wieder gegen dich. Das finde ich so schön in der Geschichte des Mose immer wieder. Das Volk murrt natürlich erstmal vorrangig gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Und Mose geht zu Gott und sagt: Herr, die murren schon wieder gegen dich. Daran muss ich noch ein bisschen arbeiten, dass ich dieses Bewusstsein habe. An bestimmten Punkten, natürlich muss ich mich prüfen, nicht immer. Manchmal habe ich auch wirklich Fehler gemacht und das Meckern ist berechtigt. Aber wenn ich ehrlichen Herzens sagen kann, das ist nicht der Fall, dann darf ich auch mal sagen: Herr, die murren schon wieder gegen dich. Denn ich bin dein Kind, ich habe deine Berufung gelebt oder ich lebe deine Berufung. Und jetzt meckern die rum, dann murren die gegen dich. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie viel Freiheit das geben kann, wenn wir das auf die Reihe kriegen. Die Berufung ist ausgesprochen. Ob du dein Ja ausgesprochen hast, weißt du selber am besten. Das kann ich nicht beurteilen, muss ich auch nicht. Und damit dürfen wir rausgehen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, bei der ihr das einfach jeden Tag spürt. Jesus geht mit. Er ist da. Er begegnet mir und er begegnet den anderen durch mich. Amen.